Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Eine Frau mit Vision, Mut und Wut. Die Geschichte der Enne Burda ist gerade in einem Zweiteiler am ersten zu sehen. Am Mittwoch kommt der zweite Teil. Katharina Wackernagel spielt die Verlegerin Enne Burda, die ein Verlagsimperium aufbaute und ihrer Zeit voraus war. In SWR 1 Leute hat Katharina Wackernagel erzählt, wie sehr sie die Rolle der Enne Burda gereizt hat.
Enne Burda, ich muss dazu sagen, dass ich die Geschichte von Enne Burda jetzt nicht kannte, bevor ich das Drehbuch gelesen habe. Aber als ich eben das Drehbuch gelesen habe, schon nach den ersten 10 Seiten, wusste ich, dass das irgendwie eine ganz faszinierende Persönlichkeit war und dass das natürlich dann auch automatisch eine tolle Rolle ist, weil es einfach so ein Facettenreichtum an Emotionen mit sich bringt. Das will man.
Und Enne Burda verkörperte ja die deutsche Wirtschaftswundergeneration. Was wäre sie denn, wenn sie jetzt heute leben würde?
Ich würde jetzt mal sagen, dadurch, dass es ja den Burda Verlag nach wie vor gibt und ihr Sohn das Erbe ja sozusagen nicht nur gut weiter vorantreibt, sondern zu einem noch größeren Imperium gemacht hat, würde ich jetzt mal sagen, dass Enne Burda nach wie vor die Königin dieses Imperiums
wäre. Also doch traditionell verhaftet?
Ich glaube schon, ja. Also genau, sie war auf jeden Fall in ihrer Zeit voraus und war auch eine sehr moderne Frau. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie heute irgendwelche crazy Internet-Sachen machen würde, sondern schon eher so ein handfesterer Typ ist.
Vielleicht können Sie uns einfach direkt mal mitnehmen in diese Zeit. Also Ende der 40er Jahre im badischen Offenburg. Und wir erleben dort im Film, wie aus der Verlegergattin Enne Burda die Verlegerin Enne Burda wird. Was war der entscheidende Schritt dafür?
Also ich glaube, bevor der Schritt kam, gab es den Auslöser, dass sie eben herausgefunden hat, dass ihr Ehemann Franz Burda, der eben damals einen Verlag hatte, eine Druckerei, sie schon viele Jahre betrogen hat mit seiner ehemaligen Sekretärin und darüber hinaus auch mit ihr ein gemeinsames Kind hatte. Und das war, glaube ich, so der erste Moment, der ihr die Beine weggerissen hat. Sie hatte gemeinsam mit Franz Burda 3 Söhne schon zu dem Zeitpunkt. Dann, und das ist, glaube ich, dann so der Wendepunkt gewesen. Sie wollte immer oder sie hatte sich von ihrem Mann gewünscht, selber auch ein Magazin herauszubringen. Da war diese Idee mit den Schnittmusterbögen in dem Magazin, im Modemagazin schon geboren. Und er hat das immer abgelehnt und hat gesagt, ach, das kauft kein Mensch. Und dann kam eben raus, dass seine Geliebte eben genau dieses Heft gemacht hat in seinem Verlag. Also er hat das so nebenher laufen lassen, hat keine große Auflage gedruckt. Damit ist es auch letztendlich der Enne nie in die Hände gefallen. Aber das kam dann eben auch noch raus. Und da war, glaube ich, für sie einfach der Punkt erreicht, dass sie gesagt hat, also entweder ich mache diesen Verlag oder ich lasse mich scheiden.
Diese Kränkung, als sie erfahren hat, ihr Mann betrügt sie, hat seiner ehemaligen Sekretärin eine Modezeitung versprochen. Wie war das, diese Kränkung zu spielen?
Also genau, ich würde jetzt mal sagen, Enne als Gesamtpaket mit ihren Kränkungen, aber natürlich auch mit ihren großen Freudenmomenten, das war für mich eine ganz besondere Herausforderung, aber auch ein ganz besonderer Spaß, weil die war so lebendig, so emotional. Ja, also jetzt habe ich ja inzwischen auch ein paar Leute kennengelernt, die sie noch kannten und die auch gesagt haben, dass eben sie konnte laut und herzlich lachen und war ein sehr herzlicher Mensch, konnte aber auch gleichermaßen fuchsteufelswild werden und einem die Sachen um die Ohren hauen, wenn ihr was nicht gepasst hat. Also ja, eine tolle Frau.
SWR 1, Leute der Woche.
Es ist das größte Opernhaus Deutschlands, privat finanziert und international anerkannt. Als Andreas Möhlich-Zebhauser das Festspielhaus Baden-Baden vor 20 Jahren übernahm, da sah das allerdings komplett anders aus. Damals war das Festspielhaus in bedrohlicher Schieflage. Jetzt nach 20 Jahren kann Andreas Möhlich-Zebhauser zurückblicken und hat am Donnerstag in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim über seine letzte, die aktuelle Spielzeit berichtet.
Was mir schon ein bisschen was ausmacht, ist, ich habe nichts mehr zu planen, weil in dem Klassikbereich planst du 2 bis 3 Jahre im Vorhinein. Ja. Und das macht jetzt mein Nachfolger und im Herbst wird er dann zeigen, was er kann. Ja.
War es eine kluge Entscheidung, so frühzeitig bekannt zu geben, dass sie aufhören?
Ach, ich hätte es auch 1,5 Jahre später machen können, sag ich mal. Ich habe 3,5 Jahre vorher gesagt, dass ich meinen sehr langen letzten Vertrag, der lief über 9 Jahre, aha, dann nicht verlängern möchte. Ich werde dann 67 und dann soll es auch gut sein.
Wir beide haben vor langer, langer Zeit mal miteinander Sendung gemacht. Das ist ziemlich genau 20 Jahre her. Damals hatten Sie einen Laden übernommen, um den es nicht besonders gut stand. Wie dramatisch war die Situation damals?
Ja, um es deutlich zu sagen, 5 Millionen unter Wasser. Gott sei Dank wusste ich das nicht. Mir wurde nur von 3 Millionen berichtet. Und diese 3 Millionen, die wurden dann auch zugesagt von Stadt und Land und so, dass sie das tragen. Aber um die anderen 2 musste ich mich selber kümmern. Damit fing alles an.
Und wo haben Sie die hergeholt, die 2 Millionen?
Naja, da gab es schon noch ein bisschen Vitamin B, weil Lothar Späth in der Industrie gut vernetzt war, der mein Freundeskreisvorsitzender war da. Und daraus hat sie ja inzwischen ein Riesenförderprogramm entwickelt. Aber man muss einfach wissen, wir haben keine öffentliche Subvention für den ganzen Betrieb. Nur das Haus ist öffentlich bezahlt und die Erhaltung des Hauses.
Wie groß ist die Auslastung?
Wir sind jetzt so bei 85%. Bei den Osterfestspielen sind wir bei über 90%. Aber da spielen auch jeden Abend die Berliner Philharmoniker und die ganz großen Stars sind da die Solisten. Das ist aber eigentlich über das Jahr immer der Fall.
Okay, ansonsten Anane Trepko war gerade bei Ihnen?
Die war gerade wieder da.
Wann kommt Lang Lang?
Lang Lang kommt bei den Osterfestspielen, macht das 2. Konzert mit dem kommenden Chefdirigenten der Berliner, mit Petrenko. Das ist eine nette Geste, eine schöne Geste von ihm, dass er schon vor seiner Berliner Amtszeit bei uns dirigiert.
Das wären jetzt 2 Namen, Netrebko und Lang Lang, wo man sagt, sozusagen vorab blind sagen kann, das läuft.
Ja, ja, natürlich, das ist alles ausverkauft, auch wenn Anne-Sophie Mutter da ist, eine inzwischen jahrzehntelange Freundin des Hauses, und es sind viele andere, der Gergiev aus St. Petersburg, der kommt mit seinem ganzen Marinsky-Theater jetzt an Weihnachten mit Ballett, klassischem Ballett, das ist einfach wunderschön, aber Schwanensee ist, glaube ich, schon fast alles ausverkauft.
Okay. Wo gehen Sie heute, 2018, noch ein Risiko ein, was die Auslastung angeht?
Immer, überall, und zwar deswegen, weil wir sind keine Großstadt.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Als einfach grauenvoll beschreibt die Sportjournalistin Claudia Neumann das, was sie als Fußballreporterin in den sozialen Medien an Hass und Häme erlebt hat. Frauen und Fußball, das scheint für manche Menschen so unvereinbar, dass sie jeden Rest von Haltung und Anstand verlieren. In 2 Fällen stellte das ZDF Strafantrag. Claudia Neumann erzählte die Woche in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim, dass sie auch andere Seiten erlebt hat.
Die positiven Rückmeldung, die bekomme ich tatsächlich dann auch mal face to face. Nämlich dann, wenn ich im Stadion bin, und das bin ich ja nun fast jedes Wochenende mindestens einmal, da kommen schon eine Menge Leute auf einen zu, dann mittlerweile begrüßen einen, fangen an, über Fußball zu reden und verabschieden sich dann irgendwann in einem kurz Smalltalk mit den Worten: Ich finde das total profund, was Sie da erzählen. Das gefällt mir. Jetzt sehe ich die Dinge auch nochmal anders. Also ich glaube, der normale Face-to-Face-Talk oder das Gespräch kann da schon viel entzerren.
Gibt's auch Face-to-Face-Beleidigungen und Beschimpfungen?
Nee, habe ich noch nie erlebt.
Noch nie?
Nein, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass man sich das dann vielleicht nicht traut tatsächlich. Aber alle Menschen, die mich ansprechen im Stadion oder auch mal in anderen Situationen, sind sehr freundlich mir gegenüber. Und ich gehe ja da auch niemandem aus dem Weg oder auch keinem Gespräch aus dem Weg. Im Gegenteil, ich mache das auch sehr gerne tatsächlich. Manchmal in der Tat unterhält man sich über Fußball, über Bayern München oder irgendwas, was gerade sehr aktuell ist. Und manchmal auch über die Tatsache, dass da eine Frau kommentiert. Und am Ende sind das immer sehr schöne Gespräche, wie ich finde.
Sie sind nicht die Einzige inzwischen. Sabine Töpperwin beispielsweise für den WDR, auch eine Kollegin beim SWR. Tauschen Sie sich da gelegentlich aus, wenn Sie sich mal treffen, oder findet das eher nicht statt?
Ja, also wir sehen uns regelmäßig, die meisten Kolleginnen, die Sie da ansprechen, das ist die Jule Metzner hier vom SWR oder auch die Martina Knie vom HR. Wir sehen uns regelmäßig. Es ist jetzt nicht so, dass die Tatsache, dass wir das als Frauen machen, das Gesprächsthema schlechthin ist. Eigentlich reden wir über andere Dinge zwischenzeitlich. Ja, und es gibt natürlich noch viel mehr Frauen, die im Fußballbereich arbeiten. Man muss da immer noch ein bisschen unterscheiden, um welches Sujet handelt es sich. Warum geht es dann nur bei dem Millionenpublikum beim TV so sehr in diese Richtung? Also grundsätzlich muss man nicht davon ausgehen, dass da jede Frau, die in irgendeiner Form im Fußball arbeitet, sofort in den Fokus von irgendwelchen Schimpftiraden gerät.
Als Sie diese Schimpftiraden abbekommen haben, vor allem im Sommer bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland, haben Sie unterm Strich viel Solidarität bekommen von Kollegen?
Ja, also nochmal, ich habe in Russland tatsächlich nichts gelesen. Jetzt ist es relativ einfach zu erklären. Ich persönlich bin überhaupt nicht aktiv in den sozialen Netzwerken. Also sind die Sachen ja auch nicht an mich gerichtet. Wenn ich selber auf irgendeiner eigenen Seite da Aufrufe starten würde, dann fände ich das dann irgendwo auch schlecht, wenn ich sie ignorieren würde, die Antworten. Aber so ist es ja nicht. Die melden sich ja auf anderen Plattformen, vorzugsweise natürlich auf der des ZDF. Aus Erfahrung heraus habe ich mir dann gesagt, schon lange, das lese ich überhaupt nicht mehr, das umgehe ich, weil es bringt mir nichts. Es bringt mich keinen Schritt weiter, ich müsste mich damit auseinandersetzen. Man kann es dann auch, glaube ich, nicht komplett aus dem Bewusstsein schieben, also lasse ich es sein.
Wie hat eine Fußballkommentatorin die Weltmeisterschaft 2018 in Russland erlebt? Claudia Neumann war am Dienstag zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und hat ihre Erfahrungen auch in Sachen Menschenrechte beschrieben.
Unsere Arbeitseinsätze waren so eng getaktet, dass man da gar nicht viel mitbekommen hat. Was aufgefallen ist, ich war im Vorjahr mit meinem Redakteur auch beim Confed Cup da, auch in Moskau vor allen Dingen, dass innerhalb dieser Zeit das Bild von Russland, tatsächlich auch dieses Stadtbild von Moskau sich komplett verändert hatte. Also erstens waren fast alle Baustellen weg. Ich weiß gar nicht, wie man das dann in einem Jahr hinkriegen kann. Da geht's. Mhm. Es wurde dafür gesorgt, dass das Straßenbild freundlich daherkam. Vielleicht hat das auch mit dem Wetter zu tun. 2018 war es ein richtig tolles Wetter. 2017 hat es nur geregnet. Aber das sind natürlich jetzt alles nur oberflächliche Dinge, die man optisch wahrnimmt. Ansonsten was Menschenrechte und politische Dinge betrifft, die mit denen man sich natürlich als Journalist immer auseinandersetzt, sind aber in der Zeit des Arbeitens nicht für uns nicht greifbar gewesen.
Wie ist da Ihre persönliche Einschätzung? Sollten sportliche Großereignisse wie diese Fußball-WM jetzt nach Russland gehen oder vor Jahren Olympische Spiele nach China?
Da bin ich zwiegespalten. Auf der einen Seite, das Positive ist natürlich, sobald man in solche Länder geht, wird drüber berichtet, wird drüber gesprochen, wird vieles transparent, was vielleicht ansonsten für viele unserer Bevölkerung im Verborgenen bleibt, weil sich die Menschen nicht dafür interessieren, was in anderen Ländern passiert. Das ist schon mal das Positive. Was mich immer wieder stört, ist dieses Verantwortung wegschieben. Sport und Politik würden nicht zueinander gehören, das gerne auseinander dividieren, das finde ich nicht. Natürlich hat der Sport durch seine Strahlkraft auch die Verantwortung, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, dass ich jeden Fußballer permanent nach allem befragen muss, denn wenn er sich damit nicht befasst hat, dann bringt das auch nichts. Und ich will auch gar keine jungen Menschen irgendwie bloßstellen. Aber das große Ganze im Sport hat schon die Potenz, da vieles zu bewegen.
Also was die Verbindung Fußball und Sport angeht, da gibt ja auch die FIFA, auch in Person des neuen Präsidenten Infantino, immer wieder Beispiele dafür, wie wunderbar diese Kooperation funktioniert. Und was Katar 2022 angeht, diese Weltmeisterschaft wird dort stattfinden, sollte sie dort stattfinden, wenn man unterm Strich mal zusammenzählt, was es da alles an Menschenrechtsverletzungen gibt.
Ja, und dennoch, dadurch, dass die Welt mehr nach Katar schaut, ist da schon eine ganze Menge passiert. Ich habe neulich erst wieder Silvia Schenk von Transparency International getroffen, die ja in Bezug auf Menschenrechte da absolut eine Koryphäe ist und sich sehr, sehr schnell schlau macht und firm ist in diesen Themen und die mir auch wieder nochmal berichtet hat, was es alles an Maßnahmen mittlerweile gegeben hat, dass vieles besser geworden ist. Und das wäre sicherlich nicht passiert, wenn es nicht so in den Fokus der Öffentlichkeit geraten wäre, durch den Sport. Auf der einen Seite durch die Vergabe der WM, auf der anderen Seite durch die permanente Anwesenheit der Bayern wieder, die mit ihrer Zugkraft natürlich wieder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen im Wintertrainingslager, das sie ja seit Jahren in Katar abhalten.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Bei Olympischen Spielen ist Christian Schneider seit 2006 als betreuender Sportarzt mit dabei, insbesondere für die Bob- und Skeletonathleten. Er ist in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert und er wurde als Sportarzt des Jahres 2018 ausgezeichnet. In SWR1 Leute erzählte er, wie er über sportliche Großereignisse wie die Olympischen Spiele denkt. Sowohl die Abstimmung über München als auch über Hamburg fielen negativ aus.
Die Mehrheit der abgestimmten oder abstimmenden Bevölkerung hat sich dagegen entschieden, ja, was legitim ist. Ja. Der Rest Deutschlands hätte natürlich, oder auch diese Leute hätten davon profitiert, dass wir solche Spiele machen. Wir sind über viele Jahre im Vorfeld und danach weiterhin als Olympiastätte bekannt. Und München profitiert immer noch von diesem Olympiastadion, von dieser einzigartigen Architektur. Und es wird einfach immer in dieser Riege der Olympiastätte genannt sein. Und deshalb ist es halt schade, dass man sich auch dann dagegen entscheidet. Aber wenn die Mehrheit entscheidet.
Ja, was mag so eine Entscheidung ausmachen? Vielleicht auch, dass in der Bevölkerung ein Bild herrscht von korrupten Machenschaften eben im IOC und dass man solche Sportveranstaltungen sich auch gar nicht dann ins Land holen möchte.
Da ist ja viel in der Presse drüber berichtet worden und Ähnliches. Da ist viel Geld im Spiel. Wie immer, wenn viel Geld im Spiel ist und wenn unklar ist, wo das ganze Geld wie ausgegeben wird, ja, dann führt das dazu, dass Neid und dass eine Debatte darüber entsteht, dass eben Korruption oder Ähnliches herrscht. Da ist bestimmt oder sicherlich auch einiges Wahres dran. Und gerade unter Herrn Bach hat man sehr stark angefangen, eben Dinge offen zu legen, einfach Gelder, Finanzströme offen zu legen und Kommissionen einzusetzen, eben auch Athleten mit einzubeziehen in Entscheidungen, wo die nächsten Spiele stattfinden und Ähnliches und was wie verändert wird. Da wird sich was tun und das wird der Weg sein.
Ja, wenn wir mal drauf gucken, der Bewerbungs- und Organisationschef von den Olympischen Spielen in Rio 2016 kam ins Gefängnis, weil Staatsanwälte in Brasilien und Frankreich nicht locker gelassen hatten. Aber erst als dieser Brasilianer abgeführt wurde, da reagierte das IOC mit der Suspendierung eines Sportfunktionärs. Eben unter Thomas Bach passiert ebenso wenig.
Ja, da bin ich natürlich nicht involviert, was da an der Stelle dann wirklich bekannt ist. Ja, auch da gilt natürlich immer, es müssen die Beweise auf den Tisch, ja, die müssen da liegen und erst dann ist jemand verurteilt. Also das gilt auch im Sport und in der Sportgerichtsbarkeit. Ich will da keinen verteidigen oder Ähnliches. Wir alle haben so das Gefühl, dass gerade in diesen Ländern Südamerikas oder vielleicht auch in östlichen oder ehemaligen russischen Republiken.
Auch Deutschland kann da mithalten bei der Fußball-WM 2006, man nennt es Sommermärchen.
Ja, aber auch das, wir alle erinnern uns wahrscheinlich gerne an die Zeit, wo wir vom Fernseher oder in einer Fanmeile waren und dem zugejubelt haben.
Aber legitimiert das korrupte Machenschaften?
Nein, das tut es natürlich nicht und das darf auch nicht sein und es gibt auch keinen Grund, Steuern zu hinterziehen oder Ähnliches oder irgendjemandem Geld zu geben oder zu versprechen für etwas, was er sportpolitisch entscheiden muss. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Ja.
Was muss also passieren?
Naja, es müssen ehrliche Leute an der Stelle arbeiten. Es muss eine klare Aufgabenteilung geben und es muss auch eine klare Zuordnung des Geldes geben.
Aber ist das nicht eine naive Vorstellung, dass da ehrliche Leute sitzen?
Nein. Das würde ja sonst auch bedeuten, was weiß ich, wenn die Welt Musikspiele oder die nächsten anderen Events, muss ja nicht nur aus dem Sport kommen, vergeben werden, dass das immer nur über Schiebung und Ähnliches geht. Das ist Quatsch, das glaube ich nicht. Ja, wir alle arbeiten regulär und wenn wir alle ein vernünftiges Gehalt für unsere Arbeit angeboten bekommen, dann muss man nicht Zusatzgeld noch nehmen und sich bestechen lassen.
Die Situation für Therapeutenberufe verbessern. Diesen Vorschlag für eine Gesetzesänderung machte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch. In SWR Leute war dazu Gast der Sportmediziner und Orthopäde Christian Schneider mit eigener Praxis in München. Also gleich Gelegenheit zu fragen, wie sieht das aktuell in einer Münchner Orthopädiepraxis aus?
Alle die, mit denen wir zusammenarbeiten, die versuchen wir auch weiterzubilden und eben zu qualifizieren. Und an der Stelle eben das mehr an Qualität dann auch besser vergüten zu können.
Sie haben jetzt die Förderung bei Ihnen angesprochen. Wie sieht die denn im Einzelnen aus?
Naja, wir haben also tatsächlich Helferinnen, die eben Zusatzausbildung machen, eben in Fachwirte, die es auch für medizinische Fachangestellte gibt, die sich über Qualität weiterbilden, ja, oder eben auch spezielle Themen, wie zum Beispiel Röntgen oder MRT-Diagnostik und andere inhaltliche Dinge machen, ja, oder sogar Physician Assistant, sein Aufbaustudium, was man machen kann, zu unterstützen, eben da eben die Freiräume zu geben und dann werden wir diese Leute auch einsetzen.
Was darf denn ein Physician Assistant? Das kommt ja aus Amerika, glaube ich.
Genau, das sind sozusagen quasi wie Assistenzärzte, ja, also eine gut ausgebildete medizinische Fachangestellte, die dieses Zusatzstudium absolviert hat, wird sozusagen die Anamnese erheben können, wird schon Untersuchungen machen, wird schon bestimmte vorbereitende kleinere Injektionen oder Ähnliches auch machen. Ja, die Verantwortung und alles liegt natürlich weiterhin bei dem beaufsichtigenden Arzt, der also mit schon dabei sein muss und der auch die Rezepte und die gesamte Verwaltungshoheit dann hat.
Und dabei sein muss, heißt der Arzt steht daneben und der Physician Assistant führt aus, das wäre unlogisch.
Das ist unlogisch, das ist so wie im Krankenhaus, Sie haben den Professor, der die Abteilung leitet und die Assistenzärzte und Oberärzte sozusagen machen das Routinegeschäft und der Chef steht am Ende des Jahres für alles gerade.
Wie schwierig ist es denn, Fachkräfte zu bekommen, auch jetzt speziell bei Ihnen? Wir hören ja permanent vom Fachkräftemangel.
Der Fachkräftemangel ist enorm, muss man ganz einfach sagen. Ja, also ich glaube, es gibt in München keine Praxis, die nicht zumindest auf ihrer Homepage oder beim Arbeitsamt ausgeschrieben hat, dass sie Stellen offeriert für Auszubildende, also ganz junge Leute, die man erst anlernen muss, oder auch wechselwillige Arzthelferinnen. Ja. Das Verdienstniveau in München ist natürlich höher als woanders in Deutschland, aber die Lebenshaltungskosten sind natürlich auch viel höher. Ja. Und trotzdem finden wir keine. Trotzdem, es bewirbt sich eigentlich noch nicht mal jemand auf diese Stellen.
Ist das der richtige Ansatz von Jens Spahn oder was glauben Sie?
Ich glaube, die Wertschätzung in der Bevölkerung oder in des Berufsbildes an sich, das musste höher sein, ja, damit also überhaupt junge Leute sich entscheiden, in diese Assistenzberufe hineinzugehen und in diesem Team zu arbeiten und vielleicht nicht den Weg der Betriebswirtschaftslehre an der Universität einzuschlagen, nur weil das im Moment in der Bevölkerung mehr wert in Anführungsstrichen ist.
Was können Sie dafür tun?
Naja, wir als Ärzte unterstützen natürlich diese Teams und bringen Teams zusammen, ja, und geben den Assistenten dann auch einzelne Aufgaben, einzelne Themen. Ja. Nehmen sie eben zum Beispiel auch mit in diese Sportveranstaltungen, wo also spezial ausgebildete Physiotherapeuten dann immer dabei sind, ja, und auch da live am Sportler dran sind. Also man kann das schon und man muss sich halt zwingen und dann funktioniert das.
SWR 1, Leute der Woche.
Alle 10 Minuten stirbt im Jemen ein Kind. Diese Zahl stammt aus einem UNICEF-Bericht. Die Vereinten Nationen sprechen von der schlimmsten humanitären Krise weltweit. Dennoch findet der seit Jahren andauernde Bürgerkrieg fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Hilfslieferungen sind erschwert oder werden blockiert. Der Generalsekretär von Care Deutschland, Karl-Otto Zentl, war am Freitag zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und er sagte zur Arbeit im Jemen:
Care ist seit 1992 im Jemen tätig. Wir haben also da Kollegen, die schon seit Jahrzehnten für Care arbeiten. Das schafft Vertrauen. Ja. Das heißt eine hohe Identifizierung mit der Organisation. Das ist etwas, was unsere Arbeit trägt, diese Mitarbeiter.
Können diese Mitarbeiter ihre Familien ernähren? Aktuell?
Diese Mitarbeiter können ihre Familien noch ernähren, aber einer der Kollegen sagte zu mir, wissen Sie, das war bei meinem Besuch letztes Jahr. Bis vor wenigen Monaten hat mein Gehalt mich und meine Frau und die Kinder ernährt. Und jetzt muss mein Gehalt 7 Familien ernähren. Mhm. Das heißt, die Jemeniten haben ein enges Familiengeflecht. Familien, die vertrieben werden, wir reden von 3,9 Millionen vertriebenen Menschen innerhalb des Jemen, gehen dann zu Verwandten, werden dort aufgenommen. Das ist auch so üblich, das wird so gemacht. Und dann müssen die Aufnehmenden versuchen, die zu ihnen gekommen sind, mit zu versorgen.
Welche Hilfsprojekte können Sie eigentlich unter diesen aktuell so schwierigen Bedingungen überhaupt noch machen?
Wir sind sehr stark im Bereich der Ernährung tätig mit Nahrungsmittelverteilungen. Das sind Nahrungsmittel, die wir über das Welternährungsprogramm bekommen, aber auch mit Bargeldhilfen oder Gutscheinen, die wir den Leuten in die Hand geben können. Und es sind natürlich auch ganz, ganz wichtiger Punkt Wasserprojekte, weil Zugang zu sauberem Trinkwasser eine der ganz großen Herausforderungen im Jemen ist, wo Care auch eine sehr positive Rolle spielen kann.
Aber diese Lebensmittelversorgung bedeutet ja auch über Land fahren mit dem Risiko, entweder am Boden oder aus der Luft beschossen zu werden.
Dass alle Projekte bedeuten, über das Land zu fahren, weil wir all diese Projekte mit unseren Mitarbeitern selbst umsetzen, auch kontrollieren in Zusammenarbeit mit den Betroffenen. Das ist ein Risiko, dem wir ausgesetzt sind. Das müssen wir jeweils vorher abklären. Das heißt, es muss eine Einschätzung stattfinden. Es müssen Genehmigungen eingeholt werden.
Ja, wie bewertet man ein Risiko und wie schafft man es, das Risiko zu minimieren?
Das Risiko zu minimieren, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, indem man Bewegungen anmeldet, also sagt, wir wollen von Sana'a in die Provinz Amran fahren, gebt uns dazu eine Genehmigung. Mit der Genehmigung hat man dann offizielle Erlaubnis, die man bei den Kontrollposten vorzeigen kann. Punkt 1. Punkt 2. Natürlich, indem man 2 Autos losschickt, indem die Mitarbeiter alle Sicherheitstrainings durchlaufen haben, zu wissen, wie sie sich zu verhalten haben in Krisensituationen. Immer 2 Fahrzeuge unterwegs sind. Man Geotracking, also die Fahrzeuge über GPS jeweils orten kann, auch teilweise die Mitarbeiter, wenn sie im Feld unterwegs sind. Und natürlich ein enger Austausch mit anderen Organisationen, die im Jemen tätig sind. Ja. Habt ihr Probleme gehabt auf der Stelle, auf dieser Strecke? Habt ihr in der letzten Zeit da Bewegungen gehabt? Ist irgendetwas vorgefallen? Das sind die Maßnahmen, die wir treffen können.
Hat man auch Entführungen und Geiselnahmen trainiert?
Ja, das gehört zu dem Training dazu.
Was passiert im Jemen? Warum herrscht dort seit Jahren Bürgerkrieg? Dem Generalsekretär der Hilfsorganisation CARE Deutschland, Karl-Otto Zentl, ist es ein Anliegen, darüber aufzuklären. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim war er am Freitag zu Gast.
Die deutsche Bevölkerung, glaube ich, hört relativ wenig über den Jemen. Deswegen finde ich es toll, in so einem Format einmal darüber sprechen zu können. Und das Wissen über die Situation im Land ist ja die Voraussetzung dafür, dass Menschen sehen, da ist Not und bereit sind zu spenden. Wir hatten eine sehr große Spendenbereitschaft im vergangenen Jahr, als die Cholera so massiv im Jemen wütete. Aber das war ereignisbezogen und inzwischen findet hier relativ wenig statt.
Brauchen Sie letztlich einen emotionalen Auslöser mit entsprechenden Bildern, damit Leute spenden?
Wir brauchen Informationen. Menschen spenden meistens nach konkreten Ereignissen, nach Naturkatastrophen, also großen, massiven Ereignissen, die eintreten, weniger über die lange Dauer. Grundvoraussetzung ist Information über das, was geschieht. Bilder helfen da bestimmt auch.
Ja.
Das ist richtig.
Wobei ich vermute, das ist eine Erfahrung, die alle Hilfsorganisationen
machen. Das ist eine Erfahrung, die alle Hilfsorganisationen machen. Es gibt aus dem Jemen wenig Bilder. Wir haben über Monate versucht, Journalisten in das Land zu bringen und haben keine Genehmigung bekommen. Dementsprechend, es kommen wenig Journalisten in das Land, bis gar keine. Also gibt es auch wenig, was an Bildern nach außen dringt.
Was andere Hilfsorganisationen angeht, ist man da insofern in einer vielleicht etwas merkwürdigen Situation. Auf der einen Seite ist man Konkurrent auch um Spendengelder und auf der anderen Seite kooperiert man, wie beispielsweise auch in so einem Land wie dem Jemen.
Das ist richtig. Wir haben natürlich eine gewisse Konkurrenzsituation, weil wir alle bei den gleichen Zuwendungsgebern Projekte einreichen, Mittel beantragen, weil wir auch auf dem Spendenmarkt natürlich unsere eigene Position schildern und hoffen, dass die Position der Organisation, für die wir arbeiten, dann auch von Menschen als sehr positiv wahrgenommen wird. Sie Vertrauen zu uns haben und bereit sind zu spenden. Das ist aber in keiner Weise hinderlich der Zusammenarbeit vor Ort. Gerade in einer Situation im Jemen, wo relativ wenig, also es gibt 35 internationale Organisationen, die im Land tätig sind, arbeiten, wo der Bedarf so riesig ist, ist es einfach eine ganz klare Notwendigkeit, die auch von jedem täglich gelebt wird, eng zusammenzuarbeiten, sich abzustimmen, gemeinsam etwas zu tun.
Ist es schwieriger geworden, vor allem auch im Jemen jetzt beispielsweise oder anhand des Beispiels Jemen, langfristige Entwicklungshilfe zu leisten, weil man doch kurzfristig sehr viel im humanitären Bereich erstmal leisten muss?
Es werden viele unserer Kapazitäten im humanitären Bereich gebunden. Das ist der Jemen, das ist natürlich Syrien, das ist das Horn von Afrika, das ist die Tschadsee-Region, also die Zahl der Krisenherde, in denen wir tätig sind, nimmt ja ständig zu. Dadurch, in diesen fragilen Kontexten, versuchen wir, wo immer es geht, auch im Jemen längerfristige Ansätze zu fahren. Aber die Freiräume sind da geringer.
Eins gehört. SWR 1.